Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir wie jede Woche auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche eingehen, nämlich der KW9 mittlerweile vom 1.3. bis zum 5.3.2021. Und der DAX startete am Montag bei etwa 13.786 Punkten und schloss am Freitag bei 14.022 Punkten ab. Also in Summe hat sich der DAX in dieser Woche etwa 1,27% nach oben bewegt, also trotz jetzt den letzten Tagen, es war ein bisschen schleppend eher, wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung anschaut. Auch im Depot bei mir ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen und dann am Anfang der Woche ging es hoch am Montag und dann eigentlich bloß noch runter so, aber auch immer nicht stark runter. Also alles in allem war es wirklich so ein langes Leiden diese Woche, würde ich mal also ein bisschen so zusammenfassen. Ne?
Ja.
Genau. Sparpläne sind bei mir diese Woche auch durchgelaufen, wunderbar. Nächste Woche kommen die nächsten Sparpläne dran. Also das ist immer das Schöne, am Anfang des Monats laufen immer bei mir die Sparpläne durch. Und da freut sich auch immer mein Depot. Wenn da mal ein bisschen hier der Kurs nach unten geht, dann kann ich ja günstiger einkaufen. Also und alles in allem ist auch nicht immer so schlecht, wenn jetzt hier mal so eine Korrektur auf den Aktienmarkt zukommt. Genau, ich würde sagen, so viel zur Einleitung. Und Gerrit, lass uns doch direkt mal zum Montag kommen. Was ist denn am Montag Spannendes passiert?
Ja, in dieser Woche hat Boeing verkündet, dass es nach der Wiederzulassung von dem Unglücksflieger der 737 MAX, da hatten wir ja schon öfters darüber berichtet, einen weiteren Großauftrag erhalten hat, und zwar von United Airlines. Die US-Fluggesellschaft hat nämlich am Montag eine Bestellung von 25 Maschinen bekannt gegeben, die im Jahr 2023 übergeben werden sollen. Also sprich von Boeing in Richtung United Airlines. Zudem habe Boeing auch die Auslieferung etlicher bereits bestellter Modelle vorziehen müssen, sodass jetzt die Flotte, die United Airlines hier bestellt hat, in den kommenden 2 Jahren insgesamt mit 94 neuen 737 MAX verstärkt werde. Ja, anscheinend wird man sich hier quasi jetzt nun auf die Zeit nach Corona schon einstellen bei United Airlines, denn ich denke mal, dass auch hier an der Stelle wieder mehr Flugverkehr dann stattfinden wird, logischerweise. Und als vorbereitende Maßnahmen deckt sich United Airlines hier mit diesen neuen, beziehungsweise mit weiteren Flugzeugen halt ein. Und ich kann mich noch an eine ganz coole Story erinnern, Yannick. Da hatten wir letztes Jahr, ich glaube so im Mai, mal drüber gesprochen gehabt. Da hattest du ja den tollen Vorschlag gebracht, warum allgemein Fluggesellschaften nicht die Flugzeuge kaufen, die jetzt am Boden rumstehen, weil einfach die Nachfrage natürlich dann nicht mehr da ist aufgrund von Corona. Mhm. Und das fand ich, damals war eine klasse Idee von dir. Und ich glaube, das ein oder andere Unternehmen in der Fluggesellschaft, als Fluggesellschaft hat das ja auch umgesetzt gehabt an der Stelle. Aber United Airlines scheint diesen Weg gar nicht zu gehen, sondern die haben ja direkt mal einfach bei Boeing ein paar neue Flugzeuge bestellt. Dann komme ich nochmal zur Inflation in Deutschland. Es ist nämlich so, dass die Verbraucherpreise im Februar so stark gestiegen sind wie seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr. Und für Waren und Dienstleistungen mussten somit im Schnitt 1,3% mehr bezahlt werden als zur Jahresfrist. Im Januar hatte die Teuerungsrate noch bei knapp 1% gelegen und gegenüber dem Januar betrug der Preisanstieg jetzt im Februar im Schnitt 0,7%. Preise für Nahrungsmittel, die stiegen mit 1,4% sogar überdurchschnittlich stark an. Die Energiepreise lagen 0,3% höher als im Februar 2020. Ja, außerdem haben sich ja auch noch die Kraftstoffe wie Benzin stark verteuert. Grund dafür ist zum einen, dass der Ölpreis ein bisschen natürlich auch gestiegen ist und auch die Hoffnung auf eine Stärkung der Konjunktur weltweit, einfach nur weil Corona, weil mittelfristiger Zukunft, sag ich mal so, dann anscheinend dann doch überstanden sein soll. Das heißt, hier sind die Hoffnungen, die den Ölpreis natürlich in die Höhe steigen lassen haben, mit eingepreist. Und außerdem gab es ja zum Anfang des Jahres die neue CO2-Abgabe, kommt aus dem Klimapaket, und all das hat dazu geführt, dass der Benzinpreis deutlich teurer ist. Und das habe ich auch zumindest bei den Tankstellen, die ich täglich sehe, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, auf jeden Fall gemerkt. Damals oder letztes Jahr war es noch so, dass der Liter Diesel ungefähr 1 € gekostet hat, bei mir zumindest. Und jetzt mittlerweile liegt er schon wieder bei knapp über 1,30 ungefähr. Zumindest war das jetzt Stand heute vom 5. März so. Zuletzt gab es dann ja auch noch bis Ende letzten Jahres die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16%. Und ja, das hat natürlich, wie gesagt, auch nochmal dazu geführt, dass jetzt hier die Preise deutlich angestiegen sind seit Jahresanfang. Und das natürlich dann hier auch zu einer Inflation verstärkt führt. Ja, das war es von mir, würde ich sagen, zum Montag. Und ich bin gespannt, Yannick, was du am Dienstag für so Themen mitgebracht hast.
Ja, am Dienstag habe ich erstmal schlechte Nachrichten für alle Intel-Aktionäre, inklusive mir. Ich bin auch Intel-Aktionär. Und zwar wurde jetzt Intel von den Geschworenen in Texas zu einer Zahlung von knapp 2,2 Milliarden Euro wegen Patentsverletzung verurteilt. Und in dem Verfahren ging es jetzt da quasi darum, dass zwei Patente hier ja verletzt wurden im Bereich Technologie aus der Halbleiterproduktion. Aber Intel kündigt jetzt auch da direkt darauf an wieder, dass sie in Berufung gehen werden, also das Ganze dann wie ein Kaugummi langziehen werden. Ich vermute mal, das Ganze wird nicht bei 2,2 Milliarden Dollar bleiben, sondern wahrscheinlich wird es irgendwo dann geringer werden oder vielleicht gar nicht mehr existent sein. Das sieht man ja auch bei Bayer, dass die Urteile immer ewig lang rauszögern, teilweise 5, 6 Jahre gefühlt. Also hat man ja auch bei VW gesehen, beispielsweise, dass hier der Abgasskandal, den haben sie ja auch lang gezogen wie ein Kaugummi. Und da sind jetzt ja schon viele Ansprüche verjährt mittlerweile. Also auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin echt mal gespannt, ob Intel wirklich diese Strafe hier bezahlen muss für den Patentstreit. Dann komme ich zu einer weiteren Nachricht und zwar von Merck. Merck ist ja ein Pharmakonzern und die haben jetzt auch mit dem anderen Pharmakonzern, nämlich Johnson & Johnson, ist ja hier der Impfstoffentwickler, haben jetzt so eine Art Kooperation angekündigt, dass hier Merck und Corporation hier quasi einmal den Impfstoff produzieren wird. Laut US-Regierung ist auch diese Kooperation schon offiziell. Jetzt ist aber noch nicht quasi offiziell, wie viel Impfstoff hier durch Merck dann geliefert werden kann. Aber ich vermute mal auch, dass hier dann die USA zuerst mal beliefert wird und dann die EU, weil ich glaube, es gibt ja noch gar keine Zulassung für den Johnson & Johnson Impfstoff in der EU, wenn ich richtig liege. Oder Gerrit?
Nee, für die EU ist er noch nicht zugelassen, das stimmt.
Genau, also wie gesagt, dann wird erstmal die USA beliefert, weil da gibt es ja diese Notfallzulassung durch Johnson & Johnson, durch diesen Impfstoff. Das ist ja so ein Impfstoff, den man sogar nur einmal verimpfen muss. Eine Einmalimpfung mit 80% Wirkung circa. Und da ist jetzt quasi Merck der Auslieferungspartner für Johnson & Johnson. Dann komme ich nochmal zu einer weiteren Nachricht und zwar zu TeamViewer. Habe ich noch eine kurze Nachricht mitgebracht und zwar haben die sich eine weitere Übernahme ja hier ihr Portfolio ausgebaut und zwar im Bereich Augmented Reality. Das sind quasi solche, ja, so Echtzeitschnittstellen für Datenbrillen. Das heißt, dass sie hier ja so ein bisschen Augmented Reality-mäßig dann irgendwelche Fabriksachen darstellen können. Aber es wird auch in vielen weiteren Branchen eingesetzt, zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in der Pharmaindustrie. Auch im Einzelhandel kann das Ganze eingesetzt werden oder auch zum Beispiel im Schadenssegment von Versicherungen. Da kann man vielleicht dann irgendwelche Schäden am Auto oder sowas irgendwie dann sichtbar machen. Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt hier damit gemeint ist. Auf jeden Fall ist es sehr spannend, dass sich hier TeamViewer weitere Software hinzukauft. TeamViewer ist ja eigentlich bekannt für seine Fernwartungssoftware. Aber wie das sie auch schon immer sagt, TeamViewer, da denken immer viele nur an diese Fernwartungssoftware. Aber hinter TeamViewer steckt viel, viel mehr als um diese Fernwartungssoftware. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ziemlich guter Kauf war. Das haben wir auch schon mal vor ein paar Monaten nochmal einen anderen Kauf gemacht. Den hatten wir ja auch schon in einem vorherigen Börsentalk auch schon mal genauer besprochen. Das war auch im Bereich Augmented Reality der Kauf. Genau, über die Kosten für diesen Zukauf des Unternehmens ist leider nichts bekannt, aber ich vermute mal bei der nächsten Hauptversammlung oder beim nächsten Quartalsbericht wird das Ganze dann öffentlich werden. Dann komme ich auch schon zur letzten Nachricht und das ist eher, finde ich, sogar eine traurige Nachricht und zwar ist der Sixt-Vorstand, der Erich Sixt, hat jetzt das Ruder übergeben an seine Söhne, an seine beiden Söhne. Und zwar nach 50 Jahren ist er jetzt abgetreten und er hat es sogar noch geschafft, dass der Sixt-Konzern einen kleinen Gewinn erwirtschaftet. Er wollte nicht mit einem Verlust abtreten, hat er gesagt. Er wollte quasi sich dieses Makel ersparen, in seinem letzten Geschäftsjahr hier einen Verlust einzufahren. Er ist jetzt ja schon, ja, 76 Jahre alt und bereits 50 Jahre bei Sixt hier tätig als Geschäftsführer. Also wirklich sehr spannend. Und Sixt ist ja wirklich ein absolutes Familienunternehmen, finde ich auch sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und ich vermute mal, dass sich auf jeden Fall Sixt vom Geschäftsmodell her immer weiterentwickeln wird. Es gibt jetzt ja auch immer mehr Produkte von Sixt, zum Beispiel dieses Sixt Plus oder Sixt Leasing oder Sixt Rent. Also das ist jetzt das klassische Vermietungsgeschäft. Also die erschließen auch immer mehr Branchen, was ich auch nochmal hier an der Stelle anmerken wollte, dass das Geschäftsmodell natürlich nicht nur auf die Vermietung von irgendwelchen Ferien- oder Tourismusautos beschränkt, sondern auch immer mehr in unser Leben einbringt. Das ist zum Beispiel das Sixt Plus, ist ein Abonnement. Da kriegst du schon ab 200 € oder 300 € pro Monat, kriegst du einfach ein Auto zur Verfügung gestellt. Da ist dann Versicherung drin, Zulassung. Ja, bei Unfällen ist alles abgesichert. Dann wird es auch für die Werkstatt und so weiter. Dann hast du direkt auch die passenden Reifen drauf. Also du musst dich also nichts mehr kümmern, außer ums Tanken. Das finde ich eigentlich super, ne? Du hast keine
Ja.
Begrenzung auch von den Kilometern. Das ist vertraglich festgelegt, wie viele Kilometer du fahren darfst. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dieses Abonnement, was hier Sixt anbietet an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, so viel zu den Nachrichten vom Dienstag. Und ich würde sagen, Gerrit, lass uns doch dann schon mal zur Mitte der Woche kommen, nämlich zum Mittwoch.
Ja, klar, sehr gerne. Da habe ich eine Nachricht mitgebracht von Uniper. Das ist ja ein deutscher Energiekonzern. Und die sind ganz gut durch die Corona-Krise gekommen, also sprich im Jahr 2020. Denn das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, stieg in diesem Jahr, beziehungsweise letzten Jahr denn ja, um rund 16% auf knapp 1 Milliarde Euro. Das bereinigte Nettoergebnis kletterte um gut ein Viertel auf 774 Millionen Euro. Und der Kraftwerksbetreiber Uniper hatte hier beim Nettoergebnis zwischen 600 und 800 Millionen Euro ins Visier genommen. Also ziemlich gut abgeschnitten auf jeden Fall an der Stelle. Und für 2020 hat das Unternehmen auch die Dividende erhöht gehabt auf 1,37 €. Zuletzt lag sie für das Geschäftsjahr 2019 bei 1,15 € und somit ergibt sich ja eine Dividendenrendite von knapp 4,8%. Also das kann sich für Dividendeninvestoren definitiv sehen lassen. Dann habe ich noch eine Meldung mitgebracht von General Motors. Es ist ja so, dass aktuell bei vielen Autoherstellern ja ein sogenannter Chip-Engpass herrscht und der herrscht jetzt auch mittlerweile verstärkt bei General Motors, dem es jetzt schon zu Produktionskürzungen in drei nordamerikanischen Fabriken bis Mitte März wird das auch noch verlängert. Und außerdem kommt jetzt noch ein weiteres Werk dazu. Dann hat auch noch General Motors am Mittwoch angekündigt gehabt, dass die Ausfallzeiten in den Werken, einmal in Kansas gibt es eins und einmal in Ontario, die würden bis Mitte April verlängert werden müssen. Und an einem Standort in Mexiko, da sei die Produktion bis Ende März aufgrund des Chip-Engpasses gestört. Und in Brasilien, das ist noch ein weiteres betroffenes Werk, da liegt dann im April und Mai die Produktion erstmal still. Also ja, da hatten wir ja auch schon in den letzten beiden Wochen darüber berichtet gehabt, dass dieser Chip-Engpass einfach jetzt hier deutlich zu deutlichen Absatzverlusten führt. Letztes Jahr war es noch Corona und dieses Jahr ist es halt der Chip-Engpass. Also ziemlich verrückt. Ich bleibe auf jeden Fall in der Automobilbranche und komme jetzt aber zu Volkswagen. Und Volkswagen hat dann am Mittwoch verkündigt gehabt, dass die ersten Elektromodelle für das sogenannte drahtlose Aufspielen von neuen Software bzw. neuer Versionen grundlegender Fahrzeugsoftware vorbereitet sind. Und das betrifft jetzt die neuen Fahrzeugmodelle ID.3 und ID.4. Das sind rein mit Elektroantrieb bestückte Autos. Und die lassen sich jetzt in der Zukunft per sogenannte Over-the-Air-Updates, das heißt über Funk oder WLAN, lassen sich diese Updates nun vornehmen. Besitzer von den früher ausgelieferten Exemplaren, die können quasi sich nochmal ein Update in der Werkstatt holen und dann sei die Funktion auch für die älteren Exemplare freigeschaltet. Und die erste Online-Aktualisierung selbst sei dann für dieses Jahr im Sommer geplant, so VW. Und dazu laufen bereits Tests an 3000 Geschäftswagen von denen. Die Konzernstrategie, die jetzt hier VW wählt, gilt natürlich als wichtiger Schritt, weil halt immer mehr zunehmend eigene Software in die Autos installiert werden soll und um halt auch eine direkte und engere Kommunikation mit dem Kunden zu haben. aber auch zum Beispiel mit den, ja, wie soll ich sagen, Vertrieblern, also sprich mit den Autohäusern. Und Herbert Diess, der Konzernchef ist von Volkswagen, der möchte das Unternehmen quasi zu einer Software- und Service-getriebenen Konzern entwickeln. Und von daher wird hier recht viel und ja, recht viel Geld quasi in diese Struktur jetzt gepumpt. Und ich bin gespannt, was das Ganze hier, wie das Ganze sich hier fortentwickeln wird, weil halt auch immer mehr andere Automobilhersteller halt auf diesen Zug aufspringen und eigene Software entwickeln und die natürlich in ihre Autos verbauen, sage ich mal so, oder installieren. Ja, das war es auch schon zum Mittwoch. Und Janik, was ist so am Donnerstag passiert?
Am Donnerstag fange ich erstmal an mit Nachrichten aus der Schweiz. Und zwar hat das Schweizer Unternehmen oder Pharmaunternehmen Novartis einen Vertrag geschlossen mit CureVac für die Produktion von diesem CureVac-Impfstoff gegen Corona. Also, die haben ja auch einen mRNA-Impfstoff, die CureVac Company. Und anscheinend sollen jetzt hier bis, zu, also die Produktion soll quasi anlaufen im zweiten Quartal 2021 und mit den ersten Lieferung ist zu rechnen im Sommer 2021 und für das Gesamtjahr 2021 sollen dann 50 Millionen Impfdosen ausgeliefert werden und in 2022 plant Novartis weitere 200 Millionen Impfdosen zu produzieren für CureVac. Also wirklich sehr, sehr spannend, auch hier, dass jetzt hier nicht nur Bayer der strategische Partner ist von CureVac, sondern hier zwei Pharma-Riesen quasi den Impfstoff für CureVac produzieren. Eine weitere Nachricht habe ich auch mitgebracht noch von Daimler. Wir sind heute ein bisschen autoaffin, das will ich noch auf jeden Fall hier nochmal sagen. Entschuldigung an der Stelle. Damit habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viele Autonachrichten hier da haben, aber gerade ist auch viel in der Automobilbranche los. Da gibt es momentan sehr, sehr viele Nachrichten. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir die jetzt hier nochmal reinnehmen, die Daimler-Nachricht. Und zwar hat jetzt hier Daimler nochmal den Absatz ein bisschen steigern können im Februar. Und zwar hat der PKW-Absatz, also der Mercedes-Benz-Marke im vergangenen Jahr auf Jahresvergleich um 7,9% im Februar 2021 zulegen können. Also sehr, sehr beeindruckend auf 143.195 Autos. Und wenn man sich jetzt noch ein bisschen genau in die Kategorien reingeht, nämlich bei den Vans, ist hier ein kleiner Rückgang zu sehen, nämlich von 7,6% auf 26.800 Stück nur noch. Und aber zum Beispiel die Kleinwagen wie der Smart oder die A-Klasse sind brutal angestiegen vom Absatz her, nämlich um gut ein Fünftel auf ja, 29.333 Fahrzeuge, die hier Mercedes ausgeliefert hat. Natürlich ist immer das Limousinen- und Coupé-Geschäft von Mercedes immer noch am stärksten hier vertreten. Das macht auch die Hauptanzahl der Verkäufe aus. Dann komme ich auch schon zur letzten Nachricht und zwar finde ich das wirklich eine sehr, sehr spannende Nachricht. Und zwar ist es von Square. Die haben ja auch viele im Depot. Ich weiß nicht, hast du denn Square bei dir im Depot?
Nee, habe ich leider nicht. Nee.
Weil die haben jetzt nämlich den Musikdienst Tidal, also das ist ja auch einer der größten Spotify-Konkurrenten, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, haben jetzt sich ins Portfolio gekauft. Und zwar, ich habe jetzt mal ein bisschen so geschaut, wie da gerade die Preise sind von Tidal. Du zahlst für so ein Tidal-Abonnement, zahlst du auch so circa 10 Euro pro Monat. Dann gibt es so ein Premium-Abonnement, da zahlst du 20 Euro pro Monat. Und das ist natürlich auch eine riesengroße Auswahl an Songs. Ne? Du hast hier 70 Millionen Songs und anscheinend haben die hier die beste Soundqualität, die es überhaupt momentan im Streaming-Bereich gibt und natürlich auch werbefrei. Also auch hier nochmal ein kleiner Tipp, vielleicht ist ja auch jemand interessiert an einer Alternative zu Spotify oder zu Apple Music. Ich glaube, Tidal ist hier auch keine so eine schlechte Wahl.
Ich muss ehrlich sagen, ich kannte das noch nicht mal, bis du das jetzt vor eben gerade erwähnt hast.
Doch, ich habe einen Kumpel, der benutzt es auch und
Okay.
daher kann ich das schon. Aber ich finde es extrem, also ich finde es eigentlich teurer wie Spotify. Für mich jetzt im Vertrag bei der Telekom, ich habe das so ein bisschen gebündelt bei mir. Deswegen bin ich weiter noch bei Spotify Premium Abonnent. Aber ich meine, wenn er hier irgendwann Tidal massiv aufholt, ich meine, die Konnektion zu Square wäre ja eigentlich nicht schlecht für die Square-Aktie.
Ja, das stimmt, aber da ich ja natürlich treuer Apple-Fan bin, bleibe ich natürlich bei meiner Apple Music. Vor allem, weil ich jetzt mit einem Kumpel mir erst Anfang dieser Woche das Familienpaket organisiert habe. Wir zahlen jetzt nach wie vor jeder jeweils 10 Euro im Monat, können aber auch noch Apple TV Plus nutzen, dann 200 Gigabyte iCloud-Speicher und Apple Arcade oder so heißt das. Also diese Spielfunktion, also diese werbefreien Spiele, die Apple halt auch anbietet. Und ich weiß nicht, da kann ich, glaube ich, bis zu über 100 Spiele irgendwie spielen. So, das meine ich natürlich
Ah,
eher
okay.
weniger. Aber ich finde, das Gesamtpaket ist schon eine nette Sache für 10 € im Monat pro Person. Das kann man schon mal machen. Und ich habe diese Woche, beziehungsweise ich habe heute am Freitag sogar nochmal 15 Apple-Aktien mir ins Depot gelegt. Und ja, von daher glaube ich, kann ich einfach nicht an der Stelle weggehen zu Tidal. Ich glaube, ich habe das parallel mal aufgemacht, eben in meinen Webbrowser. Und man kann ein kostenloses Probo-Abo starten. Das kann ich immer machen und wahrscheinlich auch direkt wieder kündigen. Das kann ich immer ausprobieren und dann kann ich ja nochmal in einem Monat davon berichten, ob mich das überzeugt hat, dass ich dahin gewechselt bin oder nicht. Mal schauen.
Das wäre doch sehr interessant. Genau, ich hätte jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Nachrichten. Und zwar war das jetzt nicht ganz so, ja, das war so ein bisschen kuhhandelmäßig, würde ich mal sagen. Also, erstmal wurde das Ganze hier für 297 Millionen Dollar übernommen, diese Tidal-Firma von Square. Und es war so ein bisschen, dass der Jay-Z, das ist ja quasi der Gründer von Tidal, dann jetzt hier auch ein bisschen Einfluss bekommt bei Square. Und zwar kommt er hier in den Verwaltungsrat rein. Also wird er hier auch wahrscheinlich auch ein sehr, sehr ansehnliches Gehalt dann bekommen für das Ganze.
Definitiv.
Genau so. Hier hat er sich quasi die Plattform verkauft und hat auch noch sich verkauft, hier damit er bei Square dann weiter arbeiten darf und nicht seinen Arbeitsplatz verloren hat. So sieht's aus, genau. Und so viel auch zum Donnerstag. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum letzten Tag, dem Freitag.
Ja, da habe ich eine nette Nachricht von Amazon mitgebracht. Da bin ich ja persönlich auch Aktionär. Und zwar ist es jetzt so, dass Amazon einen ersten Supermarkt ohne Kassen in London aufgemacht hat und somit auch in Europa. Ist ja immer sehr stark umstritten, so ein Thema bezüglich des Datenschutzes und so weiter. Und hier in Europa heißt der Laden oder läuft der Laden unter dem Namen Amazon Fresh. Und weitere Geschäfte seien zunächst auch in London, beziehungsweise ja, dort halt in Planung. Und man kann halt nun sagen, dass es ein ähnliches Konzept ist. Wahrscheinlich mussten sie da ein bisschen auch zurückstecken, wie es halt bei den Amazon Go-Läden in den USA ist. Es ist nämlich so, dass wenn man geht einfach in den Laden rein, dann sucht man sich die entsprechenden Artikel raus, die man braucht. Also da gibt es auch alles von Gemüse, Obst, Gebäck, Getränke, alles Mögliche kann man sich dann ganz normal dort kaufen in so einem Amazon Go-Laden oder halt in diesem Fall ja Amazon Fresh. Und Kameras und Sensoren, die halt an der Decke oder in dem Regalboden installiert sind, die nehmen das Ganze auf. Und ja, und dann kannst du einfach die Ware in einen Rucksack packen und dann gehst du wieder raus und per App bezahlst du dann quasi deinen Einkauf. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe dazu auch mal eine Dokumentation gesehen auf YouTube. Ich kann leider nicht mal sagen, wie die heißt. Müsste ich jetzt nochmal an der Stelle recherchieren. Vielleicht kann ich dir, ich werde die nochmal in den Shownotes verlinken. Das heißt, hier in der Podcast-Beschreibung verlinke ich nochmal die Dokumentation zu den Amazon Go-Läden. Das werde ich nochmal machen. Und ja, in den USA hat Amazon sogar schon 28 Amazon Go-Läden mittlerweile. Und die Technologie, die halt in so einem Laden steckt, die gibt Amazon auch mittlerweile an andere Händler weiter. Also verkauft sie halt an andere Händler. Finde ich auch eine sehr, sehr schlaue Strategie von denen. Dann habe ich noch eine Nachricht mitgebracht von Apple und den Erst- oder Berechnungen zufolge hat Apple im vergangenen Jahr dreimal mehr Computeruhren, also sogenannte Smartwatches, verkauft als Huawei, die auf dem zweiten Platz sind in diesem Markt. Der Apple Watch-Absatz sei um 19% auf knapp 34 Millionen Geräte gestiegen, also mega viel. Bei Huawei, da legten die Verkäufe um 26% auf 11,1 Millionen Uhren zu. Und bei Samsung, die auf dem dritten Platz hier sind in diesem Segment, da blieb die Anzahl der verkauften Geräte bei 9,1 Millionen Euro. Und ja, die Apple Watch quasi, die gibt es seit April 2015. Und seitdem hat auch ganz klar Apple hier die Nase vorn in diesem Segment. Und ja, im Schlussquartal vergangenen Jahres mit dem Weihnachtsgeschäft hat Apple demzufolge einen Marktanteil von knapp 40%, also extrem viel. Und meine letzte Nachricht zum Freitag, da geht es jetzt allgemein einmal um die Arbeitslosigkeit in den USA. Die ist im Februar sogar leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel somit gegenüber dem Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2%. Und trotz des Rückgangs liegt die Arbeitslosigkeit immer noch wesentlich höher als halt vor der Corona-Krise. Wer hätte das gedacht? Bei uns in Deutschland ist es ja auch ähnlich. Und im Februar 2020, da hatte die Quote nämlich noch bei 3,5% in den USA betragen, was laut dieser statistischen Erhebung eine Vollbeschäftigung in den USA galt. Also von daher, da sind die ja noch lange nicht, da fehlen noch ein paar Prozentpunkte, aber sind auf dem besten Weg dahin. Wenn ich mich noch daran erinnere, dass sie letztes Jahr im ersten Lockdown, glaube ich, sogar über 30 Millionen Menschen hatten, die arbeitslos sind. Ich glaube, das war ja über 10% oder 15%, ne? Ja, Nick, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Auf jeden Fall war es extrem hoch, die Arbeitslosigkeit. Und das ist doch eine schöne Sache, dass es hier wieder bergauf geht. Weil vor allem ist es nachher auch, wird sich das ja auch widerspiegeln an der Börse, beziehungsweise allgemein in der Wirtschaft und in dem Einkommen und in dem Wohlstand natürlich.
Ist ja immer so, ne? Wenn wenig Leute arbeitslos sind, dann brummt die Wirtschaft, Vollbeschäftigung und dann geht es auch der Börse ziemlich gut. Also, das ist ja auch das Ziel von den Politikern, wenn quasi eine Krise kommt. Der Arbeitsmarkt ist quasi so auch der Konsumtreiber. Wenn die Leute kein Geld verdienen, dann geben sie auch nicht mehr so viel aus, dann sparen die Leute eher und legen sich für schlechte Zeiten viel Geld zurück. Und dann gibt es einen richtigen Konsumstau. Deswegen haben ja auch die Präsidenten immer zum Ziel, die Wirtschaft zum Wachsen zu bringen, indem sie noch mehr Vollbeschäftigung machen. Ne? Und auch hier dann entweder nochmal hier die Arbeitslöhne steigern oder was auch immer dann für Programme kommen, also die Steuern senken für Unternehmen. Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die dann hier in der Politik betrieben werden können. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass hier die USA auf einem guten Weg ist, wie du schon gesagt hast, dass sie die Arbeitslosigkeit auf jeden Fall wieder weiter hier senken können. Ja, lieber Zur, es war wieder wirklich eine sehr, sehr spannende Börsenwoche und mit vielen spannenden Nachrichten. Sehr autolastig diese Woche, aber ich glaube, allgemein war es diese Woche sehr, sehr autolastig. Vor allem von VW kam diese Woche wirklich sehr, sehr viel. Und ich gucke mir momentan auch sehr, sehr, noch, sehr, sehr genau nochmal die Porsche SE Holding an. Das ist auch nochmal so ein Wert, der mich theoretisch, auch wenn ich gesagt habe, hey, nie wieder Auto, Aktien, das ist ein Wert, der könnte mich theoretisch nochmal interessieren irgendwann. Also da nur mal so zu deiner Information, lieber Zuhörer. Ich bin gerade dabei, hier ein bisschen mir die Porsche SE Holding genauer anzuschauen. Ja, wie immer, lieber Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du dich auch gerne auf Instagram bei uns melden. Dort findest du zum Beispiel den Gern und Namen Parketthirsch und meinen Account findest du den Namen Finanzenfuchs. Und schau auch ganz gerne mal auf unserem gemeinsamen Blog finanzenparkett.de vorbei. Da haben wir schon sehr, sehr viele Artikel zu diversen Themen hochgeladen. Und unseren Podcast findest du auch auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich unterhalten konnten, würden wir uns selber eine Bewertung oder einen Follow von dir freuen. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.